Unstoppable. Und jetzt gebe ich euch ein paar Anleitungen, wie andere Leute die Fresse polieren können. Nein, es ist nicht wie in diesem Video, es geht nicht um das, sondern es geht darum, wie cool ist es doch, wenn man Teil von etwas sein kann, das einfach nicht zu stoppen ist. Ein Feder im Moment kommt zu stoppen. Cool wäre es, wenn ich ein Fan von ihm wäre, bin ich aber nicht. Wie cool ist es, wenn man kann vorangehen mit anderen und wissen, man ist Teil von etwas Wichtigem, das nicht aufgehalten werden kann. Und genau das erleben wir in der Apostelgeschichte und auch in dem Abschnitt, den wir heute anschauen werden. Ich lese euch vor aus dem Kapitel 8 ab Vers 4. Es steht: Die Christen, die aus Jerusalem geflohen waren, machten überall, wo sie hinkamen, das Evangelium bekannt. Unter ihnen war auch Philippus. Er ging in die bedeutendste Stadt von Samarien und verkündigte dort, dass Jesus der Messias ist. Scharen von Menschen hörten ihm mit ungeteilter Aufmerksamkeit zu. Sie waren beeindruckt von dem, was er sagte, und das umso mehr, als sie die Wunder miterlebten, die durch ihn geschahen. Bei vielen Besessenen fuhren die bösen Geister aus. Sie verließen ihre Opfer mit lautem Geschrei. Auch zahlreiche Gelähmte und Verkrüppelte wurden geheilt. In der ganzen Stadt herrschte große Freude. Und jetzt, Hemi, habe ich noch das Problem, dass du die falsche PowerPoint hast. Sie müsste blau sein. Ich stelle mal ab für den Moment. Wir haben da Menschen, die in einer ganz krassen Situation leben und etwas ganz Krasses erleben. Auf den ersten Blick, wenn man nicht so genau anschauen, scheint es so ein bisschen normaler Aposteltag-Alltag zu sein, wie ich es gesagt habe. Es passieren Wunder, Menschen werden geheilt, Leute werden frei von Sachen, die sie festgehalten haben, die sie bedrängt haben, okkulte Mächte. Und Menschen nehmen die gute Botschaft an. Menschen kommen zum Glauben an Jesus und werden einfach Teil von dieser grossen Bewegung, wo sich damals in die ganze Welt anfangen auszubreiten. Wäre das nicht cool, wenn man so etwas heute noch erleben dürfte? Dass Menschen zu Gott strömen. Dass Menschen die gute Botschaft, die man hier in der Bibel findet, annehmen und zu Hunderten, zu Tausenden wieder einfach Gott suchen. Ich fände es ganz genial, wenn ich so etwas erleben dürfte, wie man hier in der Apostelgeschichte sehen. Das, was wir Erweckung nennen, dass plötzlich einfach so wie ein Klapp passiert und ganz viele Menschen sich wieder zu Gott hinwenden. Das ist das, was die Leute hier erlebt haben. Das ist das, was wir uns doch manchmal auch danach sehnen. Nicht so ein paar wenige sind vielleicht, die sich mit dem auseinandersetzen, sondern ganz viele Menschen, die das auch suchen. Und doch, glaube ich, ist die Frage viel wichtiger, als wie kann eine Erweckung passieren, wie sie bei mir persönlich anfangen kann. Und das können wir heute an dieser Geschichte, die wir werden anschauen, lernen. Wir werden zwei Geschichten zusammen anschauen. Die eine Geschichte ist die Geschichte von Philippus. Aber für das müssen wir, oder um die Geschichte anschauen, müssen wir uns etwas ins Bewusstsein rufen. Wir haben bis jetzt schon gehört, es ist so mega krass wieder abgegangen. Der Philippus ist nach Samarien gekommen und jetzt haben sich eben Menschen sind geheilt worden, es sind Wunder passiert, es ist etwas gegangen. Aber was zentral ist, das sind nicht einfach Leute, die in der Fehde sind. Der Philippus ist nicht auf Samarien, um ein bisschen dort rumzuschauen und sich etwas erzählen. Das sind Christen, die gerade eben haben müssen flüchten. Die wegen ihrem Glauben haben müssen aus Jerusalem rausgehen, um Kopf und Kragen noch zu retten, wenn es möglich war. Wir haben letzten Sonntag gehört, wie der Stephanus, weil er sich so voll für das eingesetzt hat, vor Gericht gezerrt wurde und am Schluss einfach gesteinigt wurde. Und nachdem hat einer, der Saulus geheißen hat in Jerusalem, eine riesige Verfolgung gestartet, ist Haus für Haus durchgegangen und geschaut, hat so einen Christen, wenn er sie gefunden hat, hat er sie in den Knast gerührt. Und von dem sind die Menschen natürlich geflohen. Und was haben sie gemacht? Sie haben sich nicht verkrochen. Sie haben nicht irgendwo umgejammert, weil sie so viel verloren sind. Sie haben nämlich alles verloren. Nein, sie sind umgegangen und haben die gute Nachricht allen Menschen erzählt. Es sind also nicht irgendwelche Leute, die ausgebildet worden sind als Missionare und haben gesagt, jetzt schicken wir die raus. Nein, es sind Flüchtlinge. Menschen, die gerade eben alles verloren haben. Sie haben kein Haus mehr gehabt. Sie haben keine Arbeit mehr gehabt. AHV hat es noch nicht gegeben. Es war wirklich schwierig damals, wenn man einfach so alles verloren hat. Man hatte keine Versicherungen gehabt. Und die Menschen, der Philippus, denen allen voran, sind gegangen und haben das Evangelium verkündet. Und wir müssen uns da bewusst sein. Sie haben genau das gemacht, was sie eigentlich vorher, kurz vorher, ein Problem gebracht hat. Sie haben genau das gemacht, was sie eigentlich in extreme Bedrängnis gebracht hat. Sie hätten dort, wo sie angegangen sind, genauso können, da haben sie riskiert, dass sie gesteinigt werden können. Und trotzdem haben sie das einfach gemacht. Und kann ich jetzt irgendeine PowerPoint haben? Dann bringst du mir die falsch, ist gut. Genau, ich muss jetzt ein bisschen improvisieren, ich habe alles umgestellt und jetzt ist halt so, wie es am Morgen war. Gut. Was ich mich gefragt habe, ist, was hat die Leute dazu gebracht, überhaupt so mit Gott unterwegs zu sein? Und ich glaube, es ist etwas essentiell, was wir jetzt heute beobachten in dieser Geschichte, ist, dann, wenn es einem schlecht geht, dann zeigt sich, was wirklich dahinter ist. Dann zeigt sich, ob das, was du amig sonst erzählst, wenn es dir gut geht, wirklich wahr ist. Und da habe ich noch ein Beispiel gefunden aus der Natur, das ich recht cool finde. Und das ist eine Pflanze, die heisst Banksia. Und das müsst ihr euch nicht merken, die gibt es nur in Australien und nicht bei uns. Aber die hat so eine Frucht und dort sind Samen drin. Und das ist so ein hölzerner Kern. Der Samen ist total fest verschlossen, der hat nie eine Chance zum rauskommen. Das ist mit Holz und mit Wachs ist das wie versiegelt. Was muss passieren, damit die Banksia sich kann multiplizieren? Es braucht Feuer. Die Banksia gehört zu den Pflanzen, die Pyrotypen heissen. Die braucht Feuer, damit die Frucht verbrennt. Es explodiert dann so richtig, weil der Wachs sich öffnet und darum brennt das auch so verrückt, obwohl es eigentlich ausgeht, als hätte es dort nichts. Und dann öffnet sich die Frucht und nachher können dann die Samen rauskommen. Sie kommen nicht dann raus, wenn es noch brennt, sondern erst später, wenn die Pflanze oder der Samen, die Frucht feucht wird und sich auseinanderdehnt. Was wollte ich damit sagen? Bei der Banksia braucht es Feuer, damit Multiplikation geschieht. Es braucht aber auch Feuer, um zu zeigen, was wirklich drin ist im Kern dieser Pflanze. Damit die Pflanze sich vermehren kann, geht es nicht ohne die Not, ohne das Feuer, das sonst eigentlich mega schädlich ist. Und genau so haben das die Christen damals erlebt. Sie sind mega verfolgt worden. Irgendjemand hat mein Auto geklaut. Sie sind mega verfolgt worden, sie sind mega in Bedrängnis gewesen. Und da hätte man erwarten können, gut, wenn das passiert, dann geht das Christentum ein und dann ist irgendwann vorbei. Aber es ist erst recht einfach weitergegangen und die Menschen haben Gott einfach verkündet und hat sich über das ganze Römische Reich in dieser Zeit ausbreitet. Wenn ein Feuer kommt, und das ist das, was wir bei diesen Christen sehen, wird offensichtlich, was dahinter steht. Wenn das, was die Leute ihr Leben aufgebaut hätten, einfach Heu gewesen wäre, ein bisschen Holz oder einfach etwas, das verbrennt, wäre am Schluss nur ein bisschen Asche da gewesen. Also sie haben ihr Leben auf etwas Unvergänglichem aufgebaut und sind trotzdem in der grössten Not, haben die können freudig mit Gott unterwegs sein. Und da habe ich mich gefragt, wie ist das nur möglich? Also entweder sind sie einfach durchgeknallt gewesen oder sind einfach irgendetwas Größeres gehabt, das die Leute gepusht hat. dass sie so alles verlieren und so unterwegs sind. Noch viel mehr, es steht dann, dass das, was sie gemacht haben, dazu beigetragen hat, dass in der ganzen Stadt große Freude geherrscht hat. Also die Leute, die haben eigentlich ein brüllendes Herz gehabt. Sie sind wahrscheinlich die schwierigste Zeit in ihrem Leben gerade durchgegangen, haben keine Ahnung gehabt, was in einer Woche oder in einem Jahr wird sein, weil sie alles gerade verloren haben. Und die gehen, verkündet den Menschen die gute Botschaft, die sie von Jesus gehört haben und tragen dazu bei, dass alle eine grosse Freude haben. Und in dem Ganzen sind zwei Geschichten, die vorkommen. Die eine Geschichte ist die von Philippus, die wir hier schon sehen. Der Philippus war ein Kollege von Stephanus. Das ist einer von den sieben, die Kirche damals ausgewählt hat, gesagt, ihr dünn diese Aufgabe hier übernehmen und den Witwen sorgen. Ich muss euch vorstellen, ein ganz näherer Freund von ihm ist gerade kurz vorher gesteinigt worden. Das war übrigens kein cooler Tod. Und der geht jetzt in die Stadt Samarien. Und das ist der zweite Punkt, der eigentlich recht krass ist. Es wäre kein Jude je freiwillig in das blöde Samarien gegangen. Du hättest die Leute nicht können zwingen, durch die Gegend zu reisen. Ein Jude hat lieber einen Tag lang einen Umweg gemacht um das Gebiet herum, wenn sie von da nach da hin wollen und nicht wollen durch das Gebiet gehen, haben sie einen riesen Umweg gemacht, damit sie ja nicht irgendeinen Samaritaner müssen irgendwo Grüezi sagen. Die Leute sich nicht können schmücken, die Leute. Und genau in das Gebiet hinein geht der Philippus. Wie ist das möglich? Einerseits hat er ganz klar gewusst, dass Jesus gesagt hat, ihr werdet das Evangelium verkünden, auch in dieser Gegend. Aber es muss noch etwas mehr sein. Wie kann ein Mensch nach so einer grossen Not erstens überhaupt so frisch und fröhlich, sage ich jetzt mal, weitermachen in dem, wo ihn genau vorher Probleme gebracht hat und dann noch in ein Gebiet gehen, wo eigentlich die ganzen Menschen eigentlich grundsätzlich ihn nicht würden lieb haben, weil er ein Jude ist, weil sie sich nicht mögen ausstehen. Was hat die Christen antrieben damals? Und ich glaube, wir tun gut, ist das zu fragen. Weil wenn du erwecklich leben willst, wenn du die Welt um dich herum ein bisschen auf den Kopf stellen mit Gott, können wir ganz viel lernen von den ersten Christen, die da unterwegs sind. Und das eine ist, glaube ich, dass die Christen total auf ihren Gott fokussiert gelebt haben. Für sie war nicht die Theorie, dass sie gesagt haben, Gott ist an erster Stelle in meinem Leben. Ich merke, das sagt man so schnell heute mal. Aber in der Praxis, was steht an erster Stelle? Das Gamen, Fernsehen schauen, weiss nicht, so viele Sachen, die unsere Zeit einnehmen. Die Christen haben aber nicht einfach gesagt, Gott ist an erster Stelle und Scheibe, das gurkt mich jetzt an, das ist ja so mühsam, dann sagt man Gott alles, was ich machen muss und Nein. Die Christen haben Gott an erster Stelle gesetzt, weil sie gewusst haben, was sie von ihm alles bekommen. Hätte ich gewusst, ich bin mega beschenkt, wenn ich den Gott habe. Der hat mir so viel gegeben. Es ist einfach nur der Hammer, wenn ich mit ihm unterwegs sein darf. Und in dem Sinne haben die total fokussiert auf Gottes Reich gelebt. Gott war für sie das Wichtigste. Und darum hat es die gar nicht so extrem gestresst, sage ich jetzt mal, wo sie alles verloren haben. Gott haben sie ja noch gehabt. Sie haben alles gehabt, weil sie ihren Gott gehabt, der gesagt hat, dass er über allem steht. Dass er Kontrolle hat, selbst dann, wenn wir Kontrolle nicht mehr haben. Das sind Menschen gewesen, die dem Wort Gottes, das, was sie von der Bibel damals schon hatten, wirklich geglaubt haben. Und nicht aus einem Mühe, aus einem verkrampften religiösen Handeln heraus, sondern aus der Liebe, die sie zuerst mal von Gott empfangen haben. Das sind Menschen, die so viel bekommen von Gott. So vielleicht wie du mal an Weihnachten, wo noch jünger gewesen bist. Ich komme nicht mehr so viel Geschenke über, je älter ich werde. Wo man einfach so viel bekommt, wo man einfach nur sagen kann, boah, für die Leute mache ich alles. Und die Menschen sind so beschenkt von Gott, dass sie einfach genauso unterwegs sind und einfach parat waren, selbst in den Tod hinein, für den Gott gerade stehen. Man kann sonst nicht verstehen, Ich muss echt sagen, die Leute haben entweder sonst einen Knall gehabt, dass die Leute, damals, wenn sie für Jesus leiden mussten, sich gefreut haben und gesagt haben, hey, wir haben eine Ehre gehabt, dass wir jetzt für unseren grossen Gott haben, den Schläge einstecken. Nur so ist das zu erklären. Dann kommt eine zweite Person vor in dieser Geschichte. Und das ist der Simon. Der Simon war ein Magier, der die Stadt, wo der Philippus angekommen ist, mega in seinen Bann gezogen hat. Der Simon war einer, der okkulte Mächte im Griff hatte, wie auch immer, und mit dem Sachen gemacht hat, wo die Leute denken, boah, das muss irgendetwas Grosses sein. Hey, das ist so der Obermagier hier in der ganzen Gegend. Das ist die Kraft Gottes, haben sie gesagt. Und er war so total der Held in dieser Stadt. Bis die Konkurrenz kam. Der Philippus kommt in diese Stadt, hat, wie wir gehört haben, Wunder gemacht. Menschen haben sich dieser Botschaft angeschlossen. Es ist so richtig ein Ruck durch die Stadt durchgegangen. Und der Simon hat das Ganze beobachtet. Und denkt, cool, da möchte ich auch dabei sein. Hey, da geht etwas ab, meine Tricks und was ich da so kann. Und dann hat er sich den Christen angeschlossen. Es steht, dass er sogar sich taufen lassen und gesagt, hey, ich gehöre auch dazu, ich will auch Christ sein. Und dann ist etwas Spezielles passiert, dass die Apostel aus Jerusalem haben zwei abdetachiert, das ist der Petrus und der Johannes. Und die sind in die Stadt gekommen und haben ganz bewusst für die Samariter beten, damit sie den Heiligen Geist bekommen. Und wie wir sehen, in der Apostelgeschichte ist das noch ein bisschen speziell, weil es immer ein bisschen anders läuft in der Anfangszeit. Und in Bezug auf die Samaritaner ist da ganz wichtig, dass die Leute aus Jerusalem, die Leiter der Kirche, gekommen sind, bevor sie den Heiligen Geist bekommen haben. Warum? Wir haben ja vorher schon gesagt, die Samaritaner und die Juden haben sich gehasst, sie einen eigenen Tempel gehabt, sie haben alles selber gemacht, alles doppelt. Und es wäre eine grosse Gefahr gewesen, dass die gesagt haben, gut, jetzt sind wir Christ geworden, aber euch Juden finden wir blöd. Und da machen wir nicht mit, wir teilen uns aufteilen. Und da hat Gott gesagt, stopp. Ich zeige euch jetzt, wie das läuft. Es müssen erst der Petrus und der Johannes kommen und die werden für euch beten und dann kommt ihr den Heiligen Geist über. Und damit möchte ich euch sagen, liebe Samaritaner, dass ihr wieder euch müsst vereinen mit diesen Juden. Ihr dürft, müsst aufhören, euer eigenes Ding zu treiben. Und so ist der Petrus gekommen und der Johannes hat ihn für die Christen betet. Und ich stelle mir das so vor, dass die Christen den Heiligen Geist bekommen haben und die sind rausgegangen und haben Jesus bekündet. In der Apostelgeschichte 1,8 lesen wir, dass wenn der Heilige Geist ins Leben von Christen kommt, sie werden Zeugen sein für Jesus. Und der Simon ist so da gestanden. Ist immer da, der ist nicht mehr weggegangen von Philippus, ist immer so wie sein Hündchen hinter ihm hergelaufen und hat gestaunet. Und er hat das auch beobachtet. Und er sieht, wie der Petrus und Johannes den Leuten die Hände aufgelegt haben. Zack, und die sind raus und haben Gott verkündet. Und der Simon Magus, oder Simon der Magier, der hat das gesehen und denkt, das wollte ich auch. Das ist ganz cool. Da könnte ich mir ein neues Geschäft aufbauen. Was hat er gemacht? Er ist zum Petrus gegangen, er hat einen Sack Geld mitgebracht. Keine Ahnung, von wo er das her hat. Er hat es ihm auf den Tisch geknallt und gesagt, Petrus, weißt du was? Ich möchte auch die Kraft, die du hast, um den Leuten das da machen mit dem Heiligen Geist. Ich möchte das auch so krass in dem hinein sein. Und dann sagt ihm der Petrus etwas, was ich nie so jemandem würde sagen. Zur Hölle mit dir. Er hat ihn wortwörtlich zum Teufel gejagt. Warum hat der Petrus das gemacht? Es war ein absoluter Widerspruch zu dem, was Christentum ist. Nämlich, dass du dir irgendetwas kannst erkaufen oder überhaupt verdienen. Der Simon Magus wird genau zum Antityp von all diesen Christen. Es war genau das Gegenteil, weil er nicht verstanden hat, um was es geht. Nämlich, dass du als Christ beschenkt bist. Du musst nicht zuerst mal handeln, damit du etwas bekommst. Du musst nicht einen Sack Geld bringen. Du musst nicht Gott etwas bringen, damit er dir etwas gibt. Nein. Als Christ bist du als erstes Mal beschenkt. Und zweitens, du kannst nicht einfach Christ sein, indem du sagst, ich tue gewisse Rituale vollziehen, zum Beispiel jetzt ich taufen lassen. Christ wirst du nur, indem du dein Leben Gott ganz übergibst. Du kannst vielleicht den Titel Christ haben bei dir und sagen, ich bin Christ. Aber es geht nur, wenn du dein Leben ganz in Gottes Hände gibst, wie wir es bei den anderen Christen gesehen haben. Und der Petrus ist da extrem hart reingefahren und hat ihm darauf hingewiesen und gesagt, hey, in deinem Innersten bist du nicht aufrichtig vor Gott. Du tust nur so, als wärst du ein Christ und hast eigentlich böse Absichten. Kehr um, weil sonst wird es ganz viel Schlimmes über dich kommen. Gott möchte nicht Menschen, die ihn nachfolgen, weil sie sich einen Profit von dem erwarten. Weil sie denken, hey, ich hole mir irgendeinen Gewinn raus. Nein, Gott möchte Menschen, die sich mit ganzer Hingabe ihm hingeben, aber nicht aus einer Pflicht raus. Nicht aus dem raus, weil sie etwas erwartet oder weil sie den Eindruck haben, was auch immer. Nein, weil sie so reich beschenkt worden sind von dem Vater im Himmel. Der Simon hat das leider nicht begriffen. Der Simon hat gemeint, er könnte sich da etwas holen mit Geld. Es hat ihn fasziniert, das Ganze, was er gesehen hat, die ganzen Wunder und all das, hat er mega cool gefunden. Aber das langt nicht. Wenn Verfolgung gekommen wäre, sage ich jetzt mal, hätte sich im Leben von dem Simon gezeigt, dass ganz vieles einfach in Asche zerfallen wäre. Im Gegensatz zu dem haben die anderen Christen, gerade dann in der grössten Not, gezeigt, dass ihr Leben am richtigen Ort verankert war. Ich glaube, dass kein einziger von diesen Christen das hätte durchziehen können, dass sie so mit Gott unterwegs gewesen wären, im Sinn von einfach weiterzumachen an dem, was sie genau vorher ein Problem gebracht hat. Wir haben zwei Typen. Die Christen, der Philippus und die anderen Christen aus Jerusalem, die in der grössten Not Vollgas geben mit Gott. Und dann haben wir den anderen, den Simon, der sich etwas erhofft hat von dem Ganzen. Wo denkt hat, hey, jetzt tue ich mit Christsein, tue ich mir irgendetwas noch aufpeppen in meinem Leben. Und ganz ehrlich, Gott hat Jesus nicht geschickt, um unser Leben ein bisschen aufzupeppen. Weil vielleicht du irgendwie etwas fehlt. Logisch, Gott will uns beschenken. Aber es geht darum, dass wir in uns ganz hingehen. Nicht aus einem Pflichtding heraus, sondern Gott uns so viel gegeben hat. Aus dieser Liebe heraus, die Gott uns geschenkt hat. Was möchten wir mitnehmen von dieser Geschichte? Ich glaube, es ist klar, dass du nicht ein Simon-Typ sein. Es wird niemand sagen, ich will nur Christ sein, weil ich mir etwas erhoffe. Zum Beispiel, ich erhoffe mir mal in den Himmel zu gehen. Ich möchte nicht in die Hölle. Ganz viele sind nur aus dem Grund irgendwie Christ geworden. Ich muss sagen, das ist zu wenig. Logisch ist es mega cool, dass wir wissen können, dass wir als Kind von Gott, weil wir jetzt mit Gott verbunden sind, auch nach dem Tod werden mit ihm verbunden sein. Das ist absolut genial. Aber das ist zu wenig, um einfach zu sagen, wegen dem will ich Gott nachfolgen. Dann bist du wie ein Simon, der sagt, ich tue jetzt da etwas anlegen und gib mir das Gott. Was Gott möchte, ist, dass wir ihm von ganzem Herzen mit allem nachfolgen, dass wir unser Leben ihm hingehen. Und das ist das, was verhebt. Selbst dann, wenn ganz schwierige Situationen ins Leben kommen. Selbst dann, wenn alles drunter und drüber geht, mal in deinem Leben. Und das wird kommen. Das gehört zum Leben. Dass dann dein Lebenhaus nicht zerbricht, weil es auf Sand aufgebaut ist, sondern festheben, weil es auf Felsen gebaut ist, nämlich auf dem Felsen, wo Gott ist. Und doch kommt uns da vielleicht ganz schnell der Gedanke, ups, was, wenn man Gott jetzt das wegnehmen will? Muss ich jetzt wirklich alles Gott angeben? Bin ich bereit, alles für Gott hinzugeben? Und vielleicht ist es gut, wenn du ganz kurz überlegst, was wäre jetzt etwas, wo du sagst, hey, wenn mich Gott das jetzt von mir erbittet, nein, das gebe ich ihm jetzt nicht. Und ich hätte ein paar Sachen, die ich mega schwer fände. Überleg dir, was wäre etwas in deinem Leben, wo du sagst, Gott, das möchte ich dir jetzt nicht einfach kompromisslos angeben. Ich möchte dich jetzt nicht unter Druck stellen, sondern dir die nächste Frage stellen. Glaubst du nicht, dass Gott dir viel mehr geben kann, als das, was du ihm vorenthalten willst? Und das ist genau die Haltung, die ich bei den ersten Christen in der Apostelgeschichte gesehen habe. Die haben nichts Gott vorenthalten, die sind all in gegangen. Weil die gewusst haben, egal was ich hergib für meinen Gott, ob ich jetzt alles verkaufe und das einfach sage, da nehmt das für die Armen, mein Gott gibt mir noch viel mehr. Und es ist nicht um eine Pflicht gegangen, wo man irgendwo Listen geführt hat, jetzt müsst ihr euch geben. Nein, die Leute sind so beschenkt gewesen, dass sie einfach gesagt haben, ich gebe alles. Ich gebe mich drin. Die Frage ist nur, lebst du aus dem Beschenktsein von Gott? Erlebst du in deinem Leben den Überfluss? Und den wünsche ich dir, weil Jesus hat genau das verheißen. Jesus ist gestorben und auf die Welt gekommen und hat gesagt, ich möchte, dass du das Leben im Überfluss hast. Und wenn du das hast und dich an dem festhebst, dann wird es nicht irgendwie mega ein Krampf, wenn es darum geht, ich gehe jetzt radikal all in mit Gott. Dann kannst du ohne Problem sagen, egal, ob es Funken hat und was auch immer und alles um mich herum auseinandergeht, ich habe meinen Gott und ich weiß, dass er mir noch viel mehr gibt. Und das wünsche ich dir, dass du die Bereitschaft finden, wie die ersten Christen, die unterwegs waren und die damalige Welt auf den Kopf gestellt haben. Weil sie gewusst haben, ich komme viel von meinem Gott über und ich habe eigentlich nichts zu verlieren. Was wäre, wenn in der Schweiz alle Christen würden sagen, ich will so mit Jesus nachfolgen? Ich will so radikal anfangen, in meinem Alltag mit Jesus unterwegs zu sein. Ich möchte mein ganzes Leben voll auf Gott ausrichten. Das heisst nicht, dass du unbedingt in die Mission gehst oder wo auch immer. Aber dass du sagst, dort, wo ich bin, möchte ich mich ganz auf Gott ausrichten. Ich glaube, unser Land wird eine mega Revolution erleben. Zweite Frage. Was wäre, wenn du ab morgen, ab heute damit anfängst? Gott möchte dich einladen, dass du einfach wie die ersten Christen damals auch sagst, ich möchte all in gehen. Nicht aus einem Pflichtgefühl heraus, sondern weil ich weiss, Gott hat mich so beschenkt. Und darum ist alles, was mir irgendwo noch so da ist, wo ich denke, ah Gott, das wollte ich dir noch nicht geben. Wo dir Gott sagt, hey, ich habe so viel mehr zu dir geben. Ich verstehe gar nicht, warum du an dem so festhebst. Und das wünsche ich dir, dass du heute Abend ins Bett steigst und sagst, ich möchte so mit Gott unterwegs sein. Volle Kanne, wie die ersten Christen. Und wenn es dann vielleicht morgen hagelt und alles schief geht, dann denk dran, den ersten Christen ist auch nicht so gut gegangen und sind trotzdem weitergemacht. Ich bete. Vater im Himmel, danke dürfen wir dich haben. Danke dürfen wir mit dir unterwegs sein. Und es ist nicht einfach. Also die Christen, die fordern mich raus. Es ist so surreal teilweise, wenn man so schaut, wie die Leute einfach trotz Verfolgung einfach so unterwegs sind. Und wir sind da so bequem in der Schweiz, haben alles und manchmal einfach so schlabi unterwegs. Auf alles andere fokussiert, als auf dich, der alles geschaffen hat und so viel gegeben hat, um in dieser Beziehung mit uns zu leben, Vater. Und so möchten wir dich bitten, dass du uns hilfst. Dass wir Stück für Stück einfach dürfen sagen, Gott, ich gehe all in. Es ist kein Risiko, weil ich weiß, dass ich in dir alles habe. Und wenn, solange wir noch dich haben, ist grundsätzlich nichts wird fehlen. Und Herr, ich bitte dich für jeden, der da ist, dass er die Entscheidung treffen darf. Und dass wir immer wieder die Entscheidung treffen dürfen, zu sagen, wir gehen einfach, wir müssen ganze Sachen mit dir machen. Und in dieser Freude unterwegs sind, wie wir da bei den ersten Christen gesehen haben. und helf uns. Es ist nicht einfach und ja, wir lassen uns ganz häufig auf anderem ablenken. Amen.